Ja, das war 1970 die erste persönliche Begegnung. Und ich glaube, es war bei Biermanns Geburtstag. Und ich habe ihn dann in den Folgejahren das ein oder andere Mal besucht und auch getroffen. Kennengelernt, im Grunde genommen, habe ich ihn ja schon etwas früher, nämlich als ich noch Physikstudent war und er 1963, 64 seine Vorlesungen in Berlin hielt, die unter dem Namen dann Dialektik ohne Dogma später veröffentlicht worden sind. Das war für uns schon sehr bedeutend, denn hier wurde tatsächlich schon das erste Mal von ihm mit der dogmatischen Politik und auch Wissenschaftspolitik der SED abgerechnet.
Was hat Sie im Rückblick besonders stark mit ihm verbunden? Durch was hat er Sie besonders beeindruckt?
Ja, er war ja jemand von den ganz wenigen Leuten, die mit seinen Ansichten an die Öffentlichkeit ging, unter dem eigenen Namen, auch mit einem Anspruch natürlich, der sehr hoch war. Er hat dazu die Westmedien benutzt, was viele sich nicht getraut haben, aber es gab ja gar keine andere Möglichkeit, um öffentlich zu agieren. Und wir haben von ihm in dieser Hinsicht sehr viel gelernt. Er war also insofern ein Vorbild, als er zeigte, wie ein Einzelner sich in einer Diktatur Gehör verschaffen kann und dabei auch die Herrschenden verunsichern kann. Und er hat gezeigt, wie fantasievoll die Wege sein können, um sich in dieser Weise bemerkbar zu machen. Und das hat uns als damalige Oppositionsgruppen, später vor allen Dingen dann in den ganzen 80er Jahren, immer noch bewegt und hat also vieles bei uns ausgelöst. In dieser Zeit, kurz bevor Havemann starb, hatte es ja die ersten Gruppen der unabhängigen Friedensbewegung gegeben und seine Reaktion darauf waren ebenfalls sehr wichtig. Und ich denke, dass die ganze Entwicklung der 80er Jahre durchaus auch von ihm noch mit ausgelöst worden ist, vor allen Dingen in dieser Zeit von 1979 bis zu seinem Tode 1982.
Zunächst war er erstmal sehr überzeugt vom Sozialismus der DDR. Er hat akademisch wie politisch Karriere gemacht. Er war Direktor des Instituts für Physikalische Chemie an der Humboldt-Universität. Als Mitbegründer des Kulturbundes saß er im dritten Deutschen Volkskongress. Und von 1950 an war er 13 Jahre lang Abgeordneter in der Volkskammer. Er hat in frühen Jahren auch mit der Stadtsicherheit zusammengearbeitet und in diesem Rahmen auch andere DDR-Wissenschaftler belastet. Gab es für Sie, Herr Poppe, Hürden, die Sie überwinden mussten, um zu Robert Havemann Vertrauen zu fassen?
Also über diese Zusammenarbeit mit der Staatssicherheit war uns damals nichts bekannt. Wohl aber war bekannt, wie sehr er sich von seinen ursprünglichen Auffassungen gelöst hatte. Es gab ja diesen Artikel, den er dann schrieb, ja, ich hatte Unrecht, warum ich Stalinist war und Antistalinist wurde. Und da hat er ja nun ganz kategorisch mit sich selbst abgerechnet. Und das Ganze war ein langwieriger Prozess, aber er ist ihn gegangen und das war uns damals natürlich auch alles schon bekannt. Und ich denke dabei immer an diese Biermann-Zeile, die in einem Lied, wo er sagt, nur wer sich ändert, bleibt sich treu.
Sie sind selbst Physiker, Herr Poppe. Waren die Naturwissenschaften eigentlich auch ein Thema zwischen Ihnen und dem Chemiker Robert Havemann oder ging es in Ihrer Beziehung vor allem um Politik?
Es ging überhaupt nicht mehr um die Naturwissenschaften, weil Havemann hatte damit abgeschlossen. Er war aus der Akademie der Wissenschaften rausgeflogen in Mitte der 60er Jahre nach diesen Vorlesungen. Und ich habe zum Beispiel in seiner Wohnung kaum noch Physikbücher gesehen. Das war einfach nicht mehr vorhanden. Er hat sich mir gegenüber und auch meinen Freunden gegenüber im Grunde genommen immer politisch geäußert, hat zunächst einmal ist er jemand gewesen, der immer noch an die Reformfähigkeit des sowjetischen oder sozialistischen Systems gedacht hat. Ich glaube aber zunehmend hat sich das relativiert und ist auch der Freiheitsbegriff vorrangig geworden gegenüber dem Begriff eines wie auch immer gearteten Sozialismus. Er hat schließlich ja auch sogar sich als Visionär betätigt, würde ich das nennen. Ich erinnere mich an zwei Gespräche in seinen letzten Lebensmonaten, wo er in dem einen Falle sagte, wie wichtig diese kleinen Friedensgruppen, die sich überwiegend in kirchlichen Räumen trafen, wären. Die haben sich damals zunächst mit dem Thema von Militarisierung und Kriegsspielzeug und Wehrdienst und so weiter befasst. Aber er glaubte, dass diese Themen erweitert werden, dass diese Gruppen politisch wichtig werden können, dass sie schließlich Auslöser werden können, auch für Reaktionen der Bevölkerung. Und wenn man das nachhinein sieht, die Entwicklung von seinem Tode bis zum Jahre 89 und zur friedlichen Revolution, dann kann man schon erstaunt sein, wie er das doch vorausgesehen hat. Und dann gibt es ein zweites Gespräch, was ich auch noch kurz erwähnen will. Da habe ich ihn gefragt, ob er sich vorstellen könne, dass es nochmal so etwas wie einen Reformsozialismus wie seinerzeit den Prager Frühling geben könnte. Also dieses Gespräch ist auch kurz vor seinem Tode gewesen, im Anfang 1982. Er antwortete, also für die DDR könne er sich das nicht vorstellen, auch nicht mehr für die Tschechoslowakei oder einen anderen Satellitenstaat. Aber wie wäre es denn, wenn in der Sowjetunion eine Entwicklung einsetzen würde, wo irgendwelche Reformmöglichkeiten daraus entstehen, was natürlich dann auch sofort auf die Satellitenstaaten ausstrahlen würde. Ich habe mich dann 4 Jahre später mit dem Erscheinen Gorbatschows an diese Sätze erinnert und ich fand das schon sehr bedeutend. Er hat durch diese unermüdliche Tätigkeit, die er trotz seiner Krankheit, die ja auch ziemlich gravierend war, nie aufgegeben. Und das ist auch eine Sache, die wir an ihm bewundert haben.